DW Menschen und Märkte.
Was tun gegen drohenden Gasmangel? Energieknappheit in Südafrika, Rätselraten um deutsche Exporte und Urlaubsschnäppchen in der Türkei. Das sind unsere Themen. Am Mikrofon begrüßt Sie Klaus Ulrich. Bundeswirtschaftsminister Habeck warnt vor einem Lieferstopp von russischem Gas. Der 11. Juli steht unter besonderer Beobachtung. Dann beginnt die jährliche Wartung der Gaspipeline Nord Stream 1 für mindestens 10 Tage. Dreht Russland den Gashahn danach wieder auf? Und was, wenn nicht? Die Bundesregierung wappnet sich. Einzelheiten von Marcel Heberlein.
Die Gasrechnungen in Deutschland könnten bald richtig heftig werden. 4 bis 5 Mal so teuer wie vor dem Krieg ist Gas schon am Markt geworden. Wenn die Versorger das weitergeben an die Kundinnen und Kunden, dann könnte das für den Einzelhaushalt bedeuten 800 bis 1000 Euro mehr im Jahr fürs Heizen. Das irgendwie aufzufangen, aber trotzdem weiter Anreize zu geben, um Gas einzusparen, darum geht es jetzt in der politischen Debatte. Der Deutsche Gewerkschaftsbund etwa fordert einen Preisdeckel. Der Staat würde dabei einen Grundbedarf definieren. Und nur das, was man mehr verbraucht, darauf könnte es deutlich höhere Preise geben. Das Argument ist da, das würde auch Menschen schützen, die nicht so einfach beim Heizen einsparen können. Eine Familie mit Kindern zum Beispiel in einem schlecht gedämmten Altbau. Entscheidend für die Wirkung wäre dann, was wird als Grundbedarf festgelegt? 10% weniger Gasverbrauch als letztes Jahr? 15%? Es bräuchte ja trotzdem einen Anreiz, Gas einzusparen. Sonst werden die Speicher nicht voll. Eine Möglichkeit, um den Anreiz noch stärker zu machen, wäre zum Beispiel, dass der Staat eine Prämie zahlt, wenn man viel Gas einspart im Vergleich zum Vorjahr. Wirtschaftsminister Habeck ist da bisher aber eher skeptisch, weil er sagt, alle wissen ja, dass ihre Gasrechnung deutlich teurer wird. Das allein reicht schon als Anreiz, um zu sparen. Habecks Ministerium überlegt jetzt, eine Umlage einzuführen, wenn die Preise dann für alle steigen. Das heißt, es würde nicht vom Gasanbieter abhängen, wie viel mein Preis am Ende steigt, sondern alle kriegen denselben Aufschlag. Das könnte die Preissteigerung also gleichmäßiger auf alle verteilen. Auch da ist aber die entscheidende Frage, wie hoch ist der Aufschlag denn? Wenn der Staat den sehr niedrig ansetzt, dann ist das für Verbraucherinnen und Verbraucher in einem ersten Schritt natürlich schön. Aber dann wäre auch der Anreiz geringer, Gas einzusparen. Und das Sparen braucht es eben, damit im Winter genug Gas da ist und der Staat nicht irgendwann Gas rationieren muss. Also einen Teil der Industrie dann gar keins mehr bekommt. Und die Folge könnte dann eine schwere Wirtschaftskrise sein.
Soweit Marcel Heberlein. Wie sich Energiemangel anfühlt, zeigt sich in Südafrika. Stromabschaltungen gibt es dort seit vielen Jahren, aber sie werden heftiger. Seit vergangener Woche gilt immer wieder die Stufe 6 von 8. Offizielles Ziel der regelmäßigen stundenlangen Stromabschaltungen ist es, den totalen Blackout zu vermeiden. Die Menschen stöhnen, die Wirtschaft leidet. Jana Gent berichtet.
Südafrika sitzt im Dunkeln, bevor die Sonne auf und nachdem sie untergeht. Stromabschaltungen ist die Nation seit Jahren gewohnt, aber so heftig wie jetzt waren sie noch nie. Diese Frau aus Kapstadt ist frustriert. Ich habe ein Baby und muss Nachbarn fragen, um Wasser zu kochen, um Babynahrung fertig zu machen. Also wirklich, wir haben schon lange keinen Strom mehr. Loadshedding sorgt für Probleme, für mich und alle anderen. Loadshedding bedeutet, nach Plan wird der Strom abgeschaltet. Je nach Stufe, für derzeit 3-mal täglich, von bis zu jeweils 4,5 Stunden. Der staatliche Stromkonzern Eskom, der nach wie vor fast die komplette Energieversorgung in Südafrika sicherstellt, will damit den kompletten Blackout vermeiden. André de Ruyter, der Chef von Eskom, sagt: Wir möchten die Öffentlichkeit daran erinnern, dass Loadshedding nur als letztes Mittel eingesetzt wird. Das sorgt dafür, dass das Stromnetz und die nationale Versorgung funktionsfähig bleiben. Seit André de Ruyter Eskom leitet, gibt es mehr Loadshedding. Der Grund? Der Konzernchef hat sich der Wartung der Kraftwerke verschrieben. Jahrzehntelang war genau das versäumt worden. Die Oppositionspartei IFP ist nur eine Stimme von vielen, die Korruption als Ursache dafür sieht. Parteichef Mangosuthu Buthelezi sagte auf einer Veranstaltung in der Nähe der Hafenstadt Durban: Es gibt keine Hoffnung mehr, dass nicht auch noch die höchste Stufe des Loadsheddings kommt. Selbst ein kleines Kind kann doch sehen, dass der ANC gescheitert ist. Kritik an der Regierungspartei ANC hört man immer öfter. Die Stadt Johannesburg will nun versuchen, einen Energiemix mit unabhängigen Stromerzeugern zu schaffen, sagt Bürgermeisterin Popalatze von der Partei Demokratische Allianz. Unsere Infrastruktur ist alt. Es ist kein Geheimnis, dass wir ein kaputtes System übernommen haben. Jahrzehntelang ist die Infrastruktur nicht gewartet worden. Sie hält nicht stand. Loadshedding macht das noch schlimmer. Es ist eine nationale Krise, aber wir sind das Wirtschaftszentrum und würden gern einiges besser machen. Nicht wenige Unternehmen und Privatleute sind schon einen Schritt weiter und haben in erneuerbare Energien investiert. Mohamed Mahdi ist Energieexperte und beobachtet eine eindeutige Entwicklung. Wir sehen, wie Solaranlagen verkauft und von Unternehmen und Privatleuten angenommen werden. Wir wissen, dass Solarzellen so gut verkauft werden wie nie zuvor in diesem Land. Sonnenenergie gemischt mit anderen Energieformen ist eine Alternative zu Eskom. Auch Generatoren sind hoch im Kurs bei der Regenbogennation. Wer Geld hat, der sucht nach Alternativen. Dass Südafrika als führendes Land des Kontinents diese Probleme hat, ist ernüchternd. Wirtschaftswissenschaftler Davy Rod meint, auf Dauer muss Eskom eine Lösung finden. Mit Stufe 6 von 8 oder der höchsten Stufe von Loadshedding fürchte ich, dass unser Wirtschaftswachstum betroffen ist. Ich denke, es wird deutlich unter 2% liegen. Das Verhältnis von Schulden und Bruttoinlandsprodukt ändert sich dann und das ist aus Sicht von Ratingagenturen nicht gut. Wir sind noch nicht an dem Punkt, aber wenn das so weitergeht, müssen wir damit rechnen, in der Kreditwürdigkeit herabgestuft zu werden. Stromabschaltungen gehören zum Alltag in Südafrika. Sie führen dazu, dass einige Restaurants schließen, wenn sie keinen Strom haben. Sie führen zu langen Staus, weil Ampeln an großen Kreuzungen nicht funktionieren. Sie führen zu vielen frustrierten Menschen. Die Wirtschaft insgesamt, aber auch die meisten Haushalte, leiden wie nie zuvor.
Jana Gent aus Johannesburg. Das Leben rund um den Globus wird lockerer. Vielerorts fallen die Corona-Beschränkungen. Trotzdem haben die deutschen Exporteure im Mai weniger exportiert als einen Monat zuvor. Merkwürdig, denn eigentlich sollte der aktuell schwache Euro deutsche Waren für ausländische Käufer billig machen und die Verkäufer anheizen. Besonders pikant, ausgerechnet nach Russland stiegen die Exporte im Vergleich zum April um 30%, trotz inzwischen 6 Sanktionspaketen. Wie passt all das zusammen? Dazu Nicolas Buschlüter.
Viele Ökonomen hatten mit einem Anstieg von knapp 1% gerechnet. Herausgekommen ist dabei ein Rückgang von 0,5%. Die deutschen Exporte sind im Mai verglichen mit dem Vormonat also überraschend gesunken. David Kohl, Chefvolkswirt beim Bankhaus Julius Baer, erklärt sich das so.
Was wir bei diesen Exportzahlen beobachten, und das deckt sich eigentlich mit den Phänomenen, die wir in den anderen Bereichen der Wirtschaft sehen, ist, dass man wirklich nicht produzieren kann, dass man auf bestimmte Güter wartet, um eben fertig zu produzieren, dass hier dann auch die Produktionsmengen geringer ausfallen. Und das sehen wir jetzt auch bei den Exportzahlen.
Produktionsprobleme gibt es zum Beispiel dort, wo wichtige Vorprodukte oder Rohstoffe nicht rechtzeitig ankommen, weil sie unter Umständen noch immer in Schiffscontainern auf dem Weg von Asien nach Europa stecken. Auch fehlende Kabelbäume aus ukrainischen Fabriken hatten bei deutschen Autobauern für erhebliche Ausfälle gesorgt, erzählt Askan Iredi von der DZ Privatbank.
Wenn diese Kabelbäume aus der Ukraine kommen und dann nicht geliefert werden, dann kann effektiv kein Auto gebaut werden, weil das lässt sich nicht als Produkt eben mal ersetzen. Wer sonst kann diese hochspezifizierten Teile von anderswo liefern? Niemand aktuell.
Das Statistische Bundesamt sieht aber auch die schwache Nachfrage aus den EU-Ländern als Grund für den deutschen Exportrückgang. Wobei, nicht überall hin sind die deutschen Ausfuhren gesunken. Nach Russland gingen sie im Mai sogar wieder hoch, um knapp 30%. In die Russische Föderation sind also Waren im Wert von rund 1 Milliarde Euro geliefert worden. Wie ist das möglich angesichts der westlichen Sanktionspolitik gegen Moskau? Laut Statistischem Bundesamt geht ein Großteil dieser Zunahme auf die Ausfuhr von pharmazeutischen Erzeugnissen zurück. Denn Medikamente und medizinische Geräte sind von Handelssanktionen traditionell ausgenommen, auch in diesem Fall. Offenbar haben die Exporte einiger deutscher Pharmaunternehmen nach Russland also wieder zugenommen. Oder doch nicht? Pharmaexperte Thomas Schießle vom Finanzdienstleister Equities warnt vor voreiligen Schlüssen.
Die Monatswerte sind sehr beweglich im Zeitablauf, aber auch im Quartalsvergleich. Was im Wesentlichen aus meiner Sicht auf die Tatsache zurückzuführen ist, dass wir auch weiterhin starke Einschränkungen in der Logistik und in der Produktion haben, die der Corona-Krise geschuldet sind.
Eine Anfrage beim Bundesverband der pharmazeutischen Industrie zu den deutschen Medikamentenexporten nach Russland blieb unbeantwortet. Auf eine Anfrage beim hessischen Pharmaunternehmen Stada, das vor dem Krieg große Investitionen in Russland tätigte, gab es keine Reaktion. Spannend wäre auch eine Antwort auf die Frage gewesen, wie Russland für deutsche Medikamente derzeit überhaupt bezahlt. Denn eigentlich ist Moskau durch die Sanktionen vom internationalen Zahlungsverkehr weitgehend abgeschnitten. Das Rätselraten um die deutschen Russland-Exporte geht also weiter.
So viel von Nicolas Buschlüter. Flugpreise rauf, Mietwagen teurer. Auch die Preise für den Türkei-Urlaub sind gestiegen. Und trotzdem ist er im Vergleich zu anderen Zielen am Mittelmeer oft noch günstiger. Außerdem kann man beim Shoppen im Land abseits der Touristenhochburgen wegen der schwachen Landeswährung Lira noch Schnäppchen machen. Mehr von Karin Senz.
Sonne, Strand und Meer, Gastfreundschaft und Schnäppchen, das sind die Markenzeichen des Urlaubsziels Türkei. Und das bleibt alles in allem auch so. Man muss nur erstmal ins Land reinkommen. Flüge sind in diesem Jahr deutlich teurer geworden, erklärt der Chef des Reiseveranstalters Bentour, Dennis Uhr.
Das macht sich natürlich vor allem dann bemerkbar in der Hochsaison. Also 400 Euro für hin und zurück ist realistisch, momentan sowieso. Also wer so spät bucht, der wird das kaum günstiger finden.
Im Gegenteil, an manchen Tagen könnten die Preise für Hin- und Rückflug auf bis zu 800 Euro steigen, erwartet der Türkei-Reisenexperte. Die Gründe? Zum einen müssen Fluglinien durch den Russland-Ukraine-Krieg mehr für Treibstoff bezahlen und zum anderen geht es schlicht und einfach nach Angebot und Nachfrage, so Uhr.
Das kann nur noch mal nach unten gehen, wenn tatsächlich, ich sag jetzt mal, 3 Wochen vor Abflug die Auslastung so negativ ist, dass dann der Preisrechner dann sagt, oh, hier habe ich so wenig Leute auf dem Flug, da muss ich einen Sonderpreis rausbringen. Das macht er aber nicht, wenn er beispielsweise bereits 60-70% erreicht hat.
Im Land angekommen kriegen auch Urlauber die immense Inflation von über 70% zu spüren. Unabhängige Experten sehen sie sogar bei rund 160%. Das macht sich zum Beispiel beim Mietwagen bemerkbar oder im Taxi. Allerdings, ausländische Urlauber wie aus Deutschland bekommen eine abgemilderte Version, denn die türkische Währung hat extrem an Wert verloren. Vor einem Jahr haben sie noch 10 Lira für einen Euro bekommen, dieses Jahr ist es fast doppelt so viel. Früher konnten sie für sehr kleines Geld lecker und üppig essen gehen, das ist etwas teurer geworden. Richtig teuer wird's allerdings beim Alkohol, warnt Yüksel Yilmaz, Chef von Kariapan, einem Veranstalter für Outdoor-Reisen.
Da sollte man die Finger davon lassen, ansonsten verbrennt man sich. Bei Alkoholpreisen, weil die Alkoholpreise, die steigen enorm. Also ich schätze mal jetzt, für ein Bier bezahlt man im Laden, glaube ich, schon 30 Lira. Und das sind ja schon knapp 2 Euro sind das im Laden schon. Sogar auf Euro-Basis hat sich das Ganze erhöht.
Das hat nicht nur mit der Inflation zu tun, erklärt er seinen Kunden.
Wir bereiten die Leute natürlich schon vor drauf. Also wenn es um Alkohol geht, sagen wir hier, Leute, also Alkohol ist bei uns also von der Steuer hoch. Und in den Restaurants sind die Bierpreise sehr unterschiedlich eigentlich. Also es geht dann irgendwie so von 3 Euro bis 6 Euro.
Er ist mit seinen Gästen in der Regel abseits der großen Bettenburg-Zentren wie Antalya unterwegs, zum Beispiel im Osten der Türkei. Da ist es oft noch etwas günstiger. Ähnliches berichtet der Reiseveranstalter Dennis Uhr.
Man profitiert, umso mehr man nicht in touristischen Regionen reist, weil dann natürlich eher die Marktpreise regional gelten. Je mehr man dann in touristische Zentren geht, desto mehr wird dann in Euro kalkuliert. Aber ich sag mal, man kann schon günstig essen, definitiv, und auch günstig Kleider einkaufen.
Die Schnäppchen, die viele Türkei-Urlauber schätzen, gibt es also noch. Man muss nur vielleicht ein bisschen länger suchen. Auch insgesamt ist die Türkei im Vergleich zu anderen Mittelmeer-Urlaubsländern günstiger, sagt Uhr, der beispielsweise auch Griechenland und Spanien anbietet. Bis Oktober ist man gut gebucht.
Ein Beitrag von Karin Senz war das. Und das war's auch mal wieder für heute bei uns. Im Namen des ganzen Teams bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich bin Klaus Ulrich. Auf Wiederhören, bis bald und machen Sie's gut.
Das war ein Podcast der DW.